ARD.
Ich persönlich sehe das so ein bisschen als, dass man respektvoll mit den vorhandenen Ressourcen umgeht. Und das sind einmal die monetären Ressourcen, die in die Forschung durch viele, viele Drittmittelgeber, aber auch durch Steuergelder ja fließen. Und ich finde es auch wichtig, dass junge Forschende merken, dass sie in der Arbeit, die sie machen, in der sie so positiv intrinsisch motiviert sind, gute Forschung zu machen, nicht viel am Anfang, sondern gute, am Patienten orientierte, das auch erfahren, dass das anerkannt wird.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ihren Nobelpreis für Medizin in diesem Jahr hat Katalin Karikó definitiv nicht den Spielregeln des Wissenschaftsbetriebs zu verdanken. Ihre Karriere wurde blockiert, Projektanträge abgelehnt, das Potenzial ihrer mRNA-Forschung nicht erkannt. Und das ist nicht der tragische Einzelfall eines verkannten Genies, sondern dahinter steckt ein System, das Forscherinnen und Forscher nach ganz bestimmten Kriterien bewertet und fördert oder eben auch nicht. Simply the best, der Wissenschaftsbetrieb und seine Nachwuchsförderung, das ist unser Thema heute bei Soup in Science, dem wissenschaftlichen Lunch Talk von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, wo wir heute auch wieder zu Gast sind. Mein Name ist Anna Korwis. Ein herzliches Willkommen ans Publikum hier im Saal, an unsere Hörer und an meine Gesprächspartnerin natürlich, Miriam Kipp vom Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Sie arbeitet dort am Quest Center for Responsible Research und ihr Ziel ist es, zeitgemäßere Bewertungsmaßstäbe für Forscher im Wissenschaftsbetrieb zu verankern. Miriam Kipp, schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich heute da sein kann. Hallo.
Frau Kipp, das Berliner Institut für Gesundheitsforschung ist an der Charité angedockt. Die kennen Sie auch ganz gut von innen. Sie haben da mal Medizin studiert. Und so haben Sie auch erstmal für die medizinische Forschung an der Charité untersucht, nach welchen Kriterien zum Beispiel Gelder für Projekte verteilt werden oder eben auch Professuren besetzt werden. Wer kommt denn da bisher am ehesten zum Zug?
Also wir haben uns für die Charité uns das angeguckt, aber wir gucken uns das auch übergreifend in der Literatur an und das wird natürlich sehr unterschiedlich gemacht, aber so als grobe Richtlinie kann man sagen, wer viel publiziert und viele Drittmittel einwirbt, der kommt wahrscheinlich auch weit und wenn man dann auch noch in hochrangigen Journals publiziert mit sehr viel Reputation und hochrangig heißt hier, die einen Journal Impact Faktor haben, der einen hohen Wert hat, dann hat man gute Chancen auch weiterzukommen. Und wenn man da in diesen, sage ich jetzt mal, Produktions- oder Produktivitätsparametern nicht so gut performt, dann wird es schwierig.
Aber warum filtert das nicht unbedingt die besten Köpfe heraus? Jetzt könnte man ja sagen, wer viel publiziert, der ist eben in der Forschung sehr aktiv, wer viel zitiert wird, der hat einen gesellschaftlichen Impact. Warum sind die Kriterien vielleicht trotzdem nicht die allerschlausten?
Weil Produktivität nicht gleichzusetzen ist mit Qualität. Es ist richtig, Forscher, die viel produzieren, sind produktiv und die viele Drittmittel einwerben, sind da auch erfolgreich. Aber das sind nur Indikatoren. Also sie messen nicht selber die Qualität, sondern sie messen etwas, was man hofft, was dahinter liegt. Qualität in der Forschung oder auch Nachvollziehbarkeit oder dass es sich transferieren, übertragen lässt in eine wirkliche Anwendung am Patienten, sind so komplexe Unterfangen, die so viele Faktoren beinhalten, die lassen sich ja schwerlich in einer Metrik abbilden. Und das ist auch das Problem beim Journal Impact Factor. Der Journal Impact Factor misst die Zitation einer gesamten Zeitschrift in einem bestimmten Zeitraum, geteilt durch die Anzahl der Artikel in diesem Zeitraum, in dieser Zeitschrift. Und diese Maßzahl wird genommen und projiziert auf einen Artikel, der gerade erst publiziert wurde und voraussichtlich diese Zitation erreichen soll. Und das tun diese Artikel nicht zwangsläufig. Der Indikator des Journal Impact Factors eignet sich nicht, um die Qualität der Forschung einzelner Wissenschaftlerinnen abzubilden oder einen gesellschaftlichen Impact oder einen Nutzen für Patienten.
Aber die Tatsache, dass der dennoch so hochgehängt wird, dieser Publikationsfaktor, hat der auch Fehlanreize zur Folge? Also ich erinnere mich, dass wir auch im RBB vor ein paar Jahren berichtet haben, dass Wissenschaftler in sogenannten Raubmagazinen publiziert haben, also quasi letztlich auch Geld bezahlt haben, damit sie wo veröffentlichen können, wo es aber gar kein Review-Verfahren gab oder dergleichen, einfach nur um eine längere Publikationsliste zu bekommen. Also ist dieser Maßstab einer, der Fehlanreize verursacht?
Genau, also der Anreiz, eben viel zu publizieren, also die Publikationsliste mit vielen Journal-Artikeln zu füllen, auch wenn vielleicht die Forschung selber noch sehr viel mehr produziert, also im Prozess als ein Artikel. Also im Verlauf des Forschungsprozesses kommen ja noch ganz viele andere, wir nennen das Forschungsoutputs, werden generiert, wie zum Beispiel Protokolle oder Code oder die ganzen Datensätze und die kommen in dieser Logik, dass man sich so fokussiert auf Journal-Artikel oder auf einen Journal-Impact-Faktor bei der Bewertung zu kurz.
Und wer bleibt dann auf der Strecke, obwohl er vielleicht ein brillanter Forscher oder eine brillante Forscherin ist?
Naja, in dem Moment, wenn nicht auf die Qualität der Arbeit geguckt wird, auf die einzelne Arbeit, wird man das nicht feststellen können. Hier bleiben gerade junge Forschende, Nachwuchsforschende sozusagen auf der Strecke, die vielleicht kollaborativ forschen, Team Science, was sehr viel zeitaufwendiger ist, als wenn man vielleicht ganz alleine für sich in seinem Labor forscht. Forschende, die Patienten oder andere Interessensvertretungen mit in ihre Forschung mit einbeziehen, weil das sind auch aufwendige Prozesse, die den Forschungsprozess länger machen. Aber die Wahrscheinlichkeit auf die Nutzbarkeit der Forschung erhöhen. Forschende, die sich die Mühe machen, die Protokolle für ihre Studiendesigns vorzupublizieren und damit auch zur Diskussion zu stellen, die ihre Forschungsvorhaben schon im Verlauf, Zwischenergebnisse berichten und so weiter.
Also denen nicht einfach straight sammeln, sondern eben auch andere Richtig. Aspekte mit abdecken oder einbeziehen.
Genau.
Es gibt auch Untersuchungen von anderen Institutionen, zum Beispiel vom Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, die diesen Befund unterstreichen. Und Sie und Ihr Team am Quest Center, Sie wollen es aber nicht bei dem Befund belassen, sondern Sie wollen diese Bewertungskataloge verändern. Sie wollen da andere Kriterien mit reinbringen. Sie haben zum Beispiel auch erarbeitet, welche Kriterien bei der Vergabe von Professuren mit berücksichtigt werden sollten, um eben zu gerechteren oder ja, qualitativ hochwertigeren Entscheidungen zu kommen. Das ist ja nicht trivial, weil es im Endeffekt um die Kernfrage geht, was macht eigentlich einen guten Forscher oder eine gute Forscherin aus?
Genau, also unser, und nicht nur unser Anliegen, und wir erfinden diese Kriterien auch nicht, sondern wir sind eingebunden in große internationale Initiativen. Eine ganz wichtige ist jetzt QARA, ist die Coalition for the Advancement of Research Assessment, in der sich viele, viele Wissenschaftsorganisationen europaweit, unter anderem auch die DFG, zusammengetan haben, um eine Reform, und das ist ja eine lange Reform und ein Kulturwandel auf verschiedenen Ebenen, nicht nur da, wo und bei den Forschenden, also wie Forschung produziert wird, sondern das ist ja unser Fokus, wie sie eben bewertet wird, sich zusammengetun haben, zu überlegen, welche Schwerpunkte man betonen sollte. Und da ist eben ganz klar die Richtung, sich mehr auf die Inhalte zu konzentrieren und eine qualitätsorientierte Bewertung voranzustellen und nur unterstützend quantitative Metriken zu benutzen, wie jetzt zum Beispiel Anzahl an Publikationen oder Zitationen und auch inadäquate sozusagen Metriken, wie zum Beispiel der Journal Impact Factor, tatsächlich ganz wegzulassen bei der Bewertung einzelner Forschenden. Und diese Vorstellungen von einer inhaltsbetonten und diverseren Publikationskultur haben wir versucht zu operationalisieren, und das wurde an der Charité auch in den Kriterienkatalog bei Berufungen schon 2017 eingeführt, also jetzt noch mit größeren Überschriften. Und wir haben das ja ein bisschen jetzt herausgearbeitet und untersucht, wie kann man diese Fragen gut pragmatisch umsetzen im Berufungsverfahren. Das sind alles sehr beschäftigte Menschen, die die Bewertung durchführen, und genau.
Aber versuchen wir es mal anschaulich zu machen. Also wenn sich da jetzt jemand um eine Professur bemüht, was soll der da jetzt zum Beispiel für Angaben mitliefern, die er vor 10 Jahren eben noch nicht mitliefern sollte? Also wonach wird genau geguckt?
Also zum Beispiel wird der Beitrag zur offenen Wissenschaft, um den wird gebeten.
Also Forschungsdaten zur Verfügung Zugang zu stellen, zur Diskussion zu stellen, wie Sie vorhin sagten, genau.
Genau, zu Daten, zu den Publikationen, das kann aber auch heißen, offen gegenüber der Gesellschaft, inwieweit gesellschaftliche Akteure mit in den Forschungsprozess einbezogen sind. Das kann bei der schon in der Generierung der Forschungsfrage sein, also dass man mit Patienten zusammen überlegt, welche Outcomes sind denn relevant für die betroffene Patientinnengruppe. Das kann aber auch sein, dass man sich Publikationsstrategien überlegt, dass auch laienverständlich Ergebnisse veröffentlicht werden, die dann auch zugänglich sind, eben jenseits der Wissenschaft sozusagen, zum Beispiel. Und diese Frage ist jetzt im Portal, in dem Bewerbungsportal für Berufung sehr offen gehalten, weil es natürlich auch Felder gibt, wo zum Beispiel man die Originaldaten der Forschung aus gutem Grund nicht komplett zur Verfügung stellen möchte, weil da Patientendaten drin sind, oft könnte man unter Umständen auf Personen Rückschlüsse ziehen. Und das möchte man natürlich nicht. Und deswegen ist das sehr breit gefasst, aber jeder Forschende, der sich aktuell an der Charité bewirbt für eine Professur, muss dazu zumindest einmal Stellung bezogen haben.
Was ja auch schon länger thematisiert wird und auch schon verankert wird, ist das sogenannte akademische Alter, das auch sozusagen Verpflichtungen privater Natur wie Kinder großziehen, pflegebedürftige Verwandte pflegen etc., ja, die ja zwangsläufig, wenn man das intensiv betreibt, auch auf einen Publikationsoutput niederschlagen, dass man das versucht zu berücksichtigen, indem man diese Kategorie des akademischen Alters entwickelt hat. Die gibt es schon, das gibt es schon lange, das Konzept, aber auch da haben Sie noch mal dran gefeilt. Inwiefern?
Genau, also wir haben versucht, das nicht nur so als Zahl stehen zu lassen, dass man Erziehungszeiten zum Beispiel abzieht oder Pflegezeiten, sondern, also das soll ja so ein Korrektiv sein für die Perspektive der Erwartungshaltung der Berufungskommission an die wissenschaftliche Leistung der Bewerbenden, vor allen Dingen, wenn es um darum geht, wie viel jemand gemacht hat. Und man hat natürlich mehr publiziert und hatte die Wahrscheinlichkeit, mehr Drittmittel einzuwerben, wenn man nonstop in der Forschung auch Vollzeit beschäftigt war. Hat man in seiner akademischen Karriere aber vielleicht noch andere Dinge gemacht, wie sei es familiäre oder andere Tätigkeiten, aber vielleicht auch in der Selbstverwaltung, der akademischen Selbstverwaltung oder in der Lehre, dann das ist auch etwas, was wir jetzt besser artikulieren, also in dem Bewerbungsverfahren oder das Ziel ist. Und das muss ja dann die Erwartungshaltung bei den Bewerbenden erstmal adjustiert werden, weil der Pool an Bewerbenden natürlich ganz unterschiedlich ist. Manche waren 100% in der Forschung und andere eben nicht. Und wir stellen da jetzt nicht nur eine Zahl hin, sondern wir gruppieren die Bewerbenden in ihren akademischen Altersgruppen und halten die Mitglieder der Berufungskommission dazu an, nur in diesen Altersgruppen Vergleiche anzustellen.
Also man rechnet dann quasi aus, der eine war umgerechnet 6 Jahre Vollzeit in der akademischen Tätigkeit, der andere war es 10 Jahre und der andere vielleicht nur 2 und dann werden nur Altersgleiche mehr oder weniger verglichen,
genau,
hinsichtlich ihres Outputs, ihrer sonstigen Kriterien.
Ja, und das berechnen nicht wir, sondern das geben die Bewerbenden selber an. Also machen eine Selbsteinschätzung.
Sie haben schon gesagt, Sie stehen als Berliner Institut für Gesundheitsforschung, als Charité nicht alleine. Es gibt den Europäischen Verbund, da sind, glaube ich, mittlerweile 500 Organisationen Mitglieder. Vielleicht nochmal, um die Relevanz zu veranschaulichen. Es geht ja jetzt nicht nur um die individuellen Karrieren von Wissenschaftlern, die entweder unterstützt werden oder eben auch nicht, sondern das Ganze hat ja schon auch eine Relevanz für uns alle. Da wird letztlich ja entschieden, wer Forschung und Lehre auch für Jahre prägen wird. Ne? Also inwieweit ist es auch für eine Gesellschaft von Vorteil, wenn da andere Kriterien mit einbezogen werden in die Auswahl desjenigen, der eine Professur erhält oder der eben Fördergelder für ein Projekt kriegt?
Naja, also aus Perspektive der Institution ist es natürlich von Vorteil, wenn expliziter abgefragt wird und auch Informationen strukturiert eingeholt werden und nicht so überfassend, also überschauend über 2, 3 oder 4, 5 dann implizite Kriterien. Also wie wir ja auch aus der Lebensgeschichte und dem Werdegang der Nobelpreisträgerin wissen, ist das sehr schwer vorhersehbar, wissenschaftlicher Erfolg und Impact. Und ich glaube, das muss man auch sich eingestehen. Und man kann aber das besser steuern, je strukturierter und differenzierter man in den verschiedenen akademischen Leistungsbereichen, eben nicht nur in der Forschung und in der Forschungsproduktion, sondern eben der Qualität und auch der Lehre und anderen Tätigkeiten, das eben strukturiert und differenziert abfragt und dann auch in einem Verfahren mit einem ganz bewussten Umgang mit dem Risiko von Bias, das in einer Peer Group sozusagen bewertet.
Jetzt sind wir quasi auf der Entscheiderseite, nicht mehr auf der Bewerberseite, sondern auf der Entscheiderseite. Sie wollen das Ganze ja auch in die Praxis bringen, die neuen Maßstäbe, die Sie ja mitentwickelt haben. Also Bewerber sollen eben sich zu anderen Kriterien äußern, als sie es früher getan haben, aber sie wollen eben auch an die Personalentscheider ran, zum Beispiel eben an die Berufungskommission. Sie haben da auch eine App entwickelt. Mhm. Wie habe ich mir das in der Praxis vorzustellen? Ab wann beugt sich diese Berufungskommission über die App? Was ist der Mehrwert dieser App für die, die da sitzen und eine Entscheidung treffen müssen zwischen ja meistens sehr vielen, sehr gut qualifizierten Bewerbern?
Genau, also der Vorteil ist jetzt auf der Seite der Mitglieder der Berufungskommission oder wie wir uns das erhoffen, dass sie eben einen strukturierten Zugang haben zu sehr komplexen wissenschaftlichen Werdegängen und sie müssen nicht mehr einzelne Bewerbungen von Seite 1 bis 40 hintereinander lesen, was oft viele Bewerbungen gibt, die auch kaum machbar ist. Sondern wir haben eine andere Systematik eingeführt, die Informationen der Bewerberinnen, die von den Bewerberinnen eingegeben werden, dann visualisiert werden in einer App. für die Mitglieder der Berufungskommission und dann eben strukturiert nach den verschiedenen Bewertungskriterien. Und dort in dieser App werden dann eben auch Prinzipien der guten Bewertungspraxis, die ich schon angesprochen habe, umgesetzt. Also es ist der Fokus eben auf die qualitative Bewertung. Es gibt Zugang zu den Originalartikeln der Forschenden. Die kann man dann über einen Link abrufen und sich den Originaltext angucken. Die Bewerberinnen geben ihre fünf wichtigsten wissenschaftlichen Beiträge an. Das kann eine Publikation sein, es kann aber auch was ganz anderes sein. Man hat die Möglichkeit, ein Narrativ zu schreiben über den Impact dieser Forschung jenseits von der Anzahl, also das Zählen von Zitationen oder der Autorinnenposition. Und so erhoffen wir uns eben, eine Bewertungsgrundlage zu schaffen, die eine qualitätsorientierte Bewertung von wissenschaftlicher Leistung eben unterstützt.
Gab es da denn schon mal so eine Art Vergleichsexperiment, also dass Sie basierend auf früheren Bewerbungsrunden mal verglichen haben, zu welchem Ergebnis ist damals die Kommission gekommen und wenn wir das jetzt mit der App durchspielen, zu welchem Ergebnis wäre man dann gekommen?
Nee, aber das planen wir. Also wir sind in der Implementierungsphase, wir sind gerade so am Trockentesten und es sind natürlich auch viele technische Schwierigkeiten, weil es gibt dieses Bewertungstool, aber vorangeschaltet ist natürlich das Tool für die Bewerbenden, die dort alle ihre Informationen eingeben müssen. Und das hat natürlich auch bestimmte Fallstricke, aber birgt hier eben die Möglichkeit, dass sie die Reichhaltigkeit ihrer Erfahrungen da auch einbringen können. Und da sind wir in der Testung und dann wird sich so eine Art Studie, vergleichende Studie dann auch anschließen.
Jetzt könnte man meinen, dass das alles doch eigentlich ganz einfach in der Praxis auch implementiert werden können sollte. Sehr viel Konjunktiv schon jetzt. Sie haben schon gesagt, die Charité hat schon vor ein paar Jahren neue Beurteilungskriterien verankert. Da gibt es quasi Rückenwind vom Dekanat schon seit Jahren. Sie haben Werkzeuge entwickelt. Nichtsdestotrotz haben Sie, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben und ich gefragt habe, und wie läuft's, haben Sie ziemlich schwer geseufzt.
Ja.
Warum
genau.
Also ist es dann doch nicht so einfach, das in die Praxis zu bringen?
Ja, vielleicht ein bisschen das, was vielen Digitalisierungsprojekten so ergeht. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja gar keine Softwareentwicklerin, ich bin Ärztin und ich habe auch noch einen Master in Public Health. Ich komme aus einem ganz anderen eigentlich Bereich. Und jetzt ist uns dieses Projekt ist entstanden aus einem anderen Projekt. Das war gar nicht die Intention, eine Software zu machen, aber sie entstand aus der Feldforschung um die Berufungen, um die Berufungspraxis und den Versuch, das zu verbessern. Und dann hatten wir einen Prototyp und dann stieß das auf sehr viel, sag ich mal, positiven Zuspruch. Und so kam aus einer Idee ein Produkt. Und ich denke, dass da auch viele natürlich Schwierigkeiten herkommen, dass wir an der Charité oder am BIH jetzt ja auch nicht schwerpunktmäßig solche Entwicklungen machen, sondern eigentlich Gesundheitsentwicklung im Sinne von Versorgung oder Therapie, Diagnostik. Und da, ja.
Ja, Sie haben sich jetzt auf die technischen Hürden zurückgezogen. Gibt es denn aber vielleicht auch ideologische, sage ich mal? Ich meine, Berufungskommissionen haben so ihre eigene Dynamik, da menschelt es ja auch. Ich könnte mir vorstellen, dass da bestimmt auch altgediente Professoren sitzen, die vielleicht sagen, ja, wollen Sie uns denn jetzt sagen, wir haben früher nicht die besten Bewerber ausgesucht und warum sollen wir das denn jetzt alles ganz anders machen? Also Sie haben vorhin selber schon das Stichwort Kulturwandel erwähnt. Ist das auch da eine Wand, gegen die Sie manchmal rennen?
Ja, klar. Also das ist manchmal so. Also auf verschiedenen Ebenen. Mit dem Professorin haben wir jetzt selber nur punktuell Kontakt gehabt und dann gab es mal so oder so eine Äußerung. Und das muss man jetzt sehen. Aber ich denke, klar wurde vorher auch gut ausgewählt. Nur jetzt hat man vielleicht eine bessere Grundlage, das auch zu begründen und zu verstehen, warum man gut ausgewählt hat. Und warum man vielleicht manchmal auch sich vertan hat. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, was wir auch denken, dass wir letztendlich das auch eine Annahme, also dass das angenommen wird und wir wollen das ja auch gerne weiterentwickeln mit den Nutzerinnen.
Genau. Und wie habe ich mir das vorzustellen? Also ich habe mit einer Bekannten gesprochen, die eben auch in der Wissenschaft ist und die hat gemeint, okay, einerseits müssen so Verfahren dann auch immer hinterher transparent gemacht werden können. Es muss eine evidenzbasierte Begründung geben, aber es gibt natürlich auch immer Mechanismen, wie da sitzt jemand, der will halt ein Promi-Forscher auf der Position für das Renommee der Uni und der andere will vielleicht extra keinen Promi-Forscher, damit sein eigenes Licht nicht unter den Scheffel gerät. Oder es gibt eh schon Kandidaten, den man da gerne haben will. Gegen sowas kommt man wahrscheinlich auch mit neuen Kriterien und einer App nicht so richtig an, oder?
Nee, also das kann man, also was auch hinter den Türen dann entschieden und diskutiert wird, das können wir nicht und das ist auch gar nicht unser Ziel. Wir sind in der Annahme, dass das bestmöglich gemacht werden will von allen Beteiligten und die App soll helfen in dieser Strukturierung und dass man auch eine gute Diskussionsbasis hat, wenn die Kommissionen zusammentreffen, aber die Entscheidung nimmt die App ja nicht ab.
Und wie ist da jetzt so der Zeitplan bei der Implementierung? Also Sie haben gesagt, Sie wollen so eine Studie dann noch machen.
Genau. Also die würde parallel laufen. Wir machen, hoffen, dass wir jetzt tatsächlich im neuen Jahr in den ersten, also in die Pilotierung gehen, in kleinen Verfahren.
Und bis man dann wirklich damit arbeitet?
Da halte ich mich jetzt mal ganz zurück.
Gut. Jetzt wollen Sie das ja also nicht nur an der Charité etablieren. Eigentlich geht es ja darum, dass Sie das auch an andere Hochschulen bringen. Sie sind da auch schon in engem Kontakt, auch zu ganz anderen Disziplinen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht unbedingt immer eins zu eins übertragbar ist in die Geisteswissenschaften oder so, ne, was bei der Medizin vielleicht funktioniert. Genau. Das ist ja dann nochmal das Bohren noch dickerer Bretter. Was meinen Sie, wie lange wird es dauern, dass eine andere Brille aufgesetzt wird bei der Beurteilung von akademischen Karrieren?
Also da tue ich mir jetzt wirklich schwer, weil die Reformbemühungen gibt es ja schon lange. Eben. Aber jetzt denke ich schon, kann man, auch wenn man sich die Literatur anguckt und jetzt gerade durch diese EU-Initiative, schon merkt man schon, dass auch die wichtigen großen Akteure da mit dabei sind. Und das Pushen, ob das dann immer so hilft, also weiß ich auch nicht. Aber wir können immer nur in unserem kleinen Umfeld, das wir auch beeinflussen können, gucken. Und da bin ich jetzt für die Charité und am BIH eigentlich hoffnungsvoll, dass man sich dem annähert und das wollen ja die meisten auch und vor allen Dingen auch die jungen Wissenschaftlerinnen haben ja in ihrer intrinsischen Motivation, gute Forschung zu machen, da steckt ja dann auch ein großes Potenzial, die positiv zu unterstützen und auch zu halten.
Genau, gibt es da auch Rückenwind? Also ja. Ich glaube, die meisten erinnern sich noch an den Hashtag Ich bin Hanna zum Beispiel, wo es ja auch um prekäre Beschäftigung im Wissenschaftsbetrieb geht. Man hört so aus dem Mittelbau, dass Postdoc-Stellen gar nicht unbedingt mehr so leicht besetzt werden können, weil keiner mehr will. Also sind das alles auch so Mechanismen oder Dynamiken, die einem Projekt wie Ihrem und einer Arbeit wie Ihrer Rückenwind geben?
Unbedingt. Also wie es dann in der Umsetzung muss man natürlich dann sehen, also ob dann eine Institution wie die Charité das mitgelten lässt, sage ich jetzt mal. Aber uns in unserer Arbeit, das auch weiterzuentwickeln, das ist ja eine Anwendung, die auch Open Source ist und es gibt eine White Label Version, die dann adaptiert werden kann, das ist zumindest unsere Vorstellung.
Von also anderen Institutionen werden kann an die Bedürfnisse anderer.
Genau. Wir haben auch kein kommerzielles Interesse an dieser Anwendung, sondern das soll eher genossenschaftlich, ist unsere Vorstellung, dass man das universitätenübergreifend bearbeitet und dieses Thema sich darüber austauscht. Und da gibt es auch sehr viel positiven Zuspruch und gibt es ja auch bestehende Zusammenarbeiten schon.
Und was ist Ihre persönliche Motivation, sich so dafür einzusetzen? Also warum ist es Ihnen persönlich so wichtig, dass da eben auch mit anderen Maßstäben gemessen wird?
Ich persönlich sehe das so ein bisschen als, dass man respektvoll mit den vorhandenen Ressourcen umgeht. Und das sind einmal die monetären Ressourcen, die in die Forschung durch viele, viele Drittmittelgeber, aber auch durch Steuergelder ja fließen. Und ich finde es eigentlich selbstverständlich, dass sich eine Elite, nämlich Professorinnen, da auch bestimmten, sage ich mal, Rechenschaftspflichten auch beugt, nämlich transparente Prozesse einer offenen Wissenschaft, und sich auch in der Qualität der Arbeit messen lässt. Das muss in anderen Bereichen ja auch passieren. Und das Nächste ist auch so ein bisschen, ich bin ja selber Ärztin und war auch Ärztin an der Charité und habe auch geforscht. Ich finde es auch wichtig, dass junge Forschende merken, dass sie in der Arbeit, die sie machen, in der sie so positiv intrinsisch motiviert sind, gute Forschung zu machen, nicht viel am Anfang, sondern gute, am Patienten orientierte, das auch erfahren, dass das anerkannt wird. Und das dauert einfach manchmal. Es ist nicht immer schnell und viel, sondern das dauert manchmal.
Jetzt möchte ich an dieser Stelle noch Ihnen im Publikum die Gelegenheit geben, falls Sie Fragen haben oder Anmerkungen haben, sich zu äußern.
Ja, im Moment gibt es ja einen unheimlichen Hype, was die KI betrifft. Könnten Sie sich vorstellen, auch KI für solche Prozesse zu nutzen? Bei der Auswertung der Bewerbungsunterlagen, um sie dann der Berufungskommission vorzuschlagen als Kandidaten?
Nein, also heute nicht. Also nicht, weil wir nicht an KI, also da Potenzial sehen, sondern weil uns keine Verfahren bekannt sind, die das verlässlich tun, sodass das dann auch in der Entscheidung wirklich hilft. Schon gar nicht auf der Ebene des Menschen, sage ich jetzt mal nicht. Also so eine Gesamtbewertung, Person A ist besser, sage ich jetzt mal so, als Person B. Was man sich vorstellen kann, ist man das auf der Ebene der Publikation, und da gibt es auch schon Tools, nach bestimmten Qualitätskriterien im Studiendesign und in der statistischen Planung, die automatisiert auswertet. Da gibt es auch bei uns im Quest eine Arbeitsgruppe, die sich explizit damit auseinandersetzt.
Miriam Kipp, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Simply the Best, der Wissenschaftsbetrieb und seine Nachwuchsförderung, das war heute das Thema unseres wissenschaftlichen Lunchtalks Soup and Science, einer Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Miriam Kipp vom Quest Center for Responsible Research am Berliner Institut für Gesundheitsforschung. Mein Name ist Anna Korwis. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.